Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, euch alle zu sehen. Heute Morgen, das habt ihr vielleicht schon so ein bisschen mitgekriegt, soll es ums Thema Gebet gehen. Und über das Gebet, das will ich gleich mal vorweg sagen, könnte man wahrscheinlich tagelang reden, weil jeder das anders erfährt und weil jeder darunter auch ein bisschen was anderes versteht. Aber ich glaube, wenn wir an Gebet denken, dann ist eine Grundlage von Gebet, dass der Mensch mit Gott in Kontakt kommt. Und auch andersrum. Und deswegen ist Gebet zuerst mal innehalten. Erstmal wissen, wo man steht, wir als Menschen und Gott als Gott. Und dann ihn wirken lassen. Und deswegen möchte ich jetzt zu Anfang beten, damit wir das erstmal klarstellen. Gott, ich danke dir, dass wir als Menschen jederzeit das Recht haben und die Möglichkeit, mit dir zu reden. Das ist an sich schon eigentlich unglaublich, weil du hast alles gemacht. Nichts ist auf der Erde, was nicht von dir kommt. Und es ist unvorstellbar, wie du 7 Milliarden Menschen gleichzeitig zuhören kannst. Und das noch über viele Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Ich danke dir, Gott, dass wir wissen, weil du es versprochen hast, dass du jetzt genau hier bist. Weil du immer da bist und immer bereit, uns zu hören und immer bereit, deine Gegenwart zu zeigen und deine Stärke und deine Liebe, deine Kraft. Und das wollen wir jetzt erwarten, nicht weil wir hier als besonders Fromme sitzen oder weil wir besonders tolle Worte machen können, sondern weil du es versprochen hast. Du hast gesagt, allein wo nur 2 oder 3 schon zusammensitzen und deine Nähe suchen, da bist du mitten unter ihnen. Und so wissen wir, dass du jetzt hier bist. Und so bete ich in deinem Namen, Jesus, dass nichts anderes hier in diesem Raum Raum hat zu sein, als nur du und deine Gedanken, Gott. Amen. Vor einigen Wochen war es so, dass ich meinen Tag angefangen habe, wie ich das ganz häufig mache. Morgens, wenn ich aufgestanden bin, gehe ich raus in die Frische des Morgens. Im Sommer ist das sehr angenehm, im Winter ist das manchmal etwas frisch. Und dann stelle ich mich draußen hin und gucke in die Wolken oder im besten Fall in die Sterne. Und dann sage ich Gott danke, dass er heute Morgen da ist und dass er mich sieht. Und dass ich sein geliebtes Kind bin. Und dass ich Botschafter an der Stelle von Jesus bin. Und dass ich Licht in der Welt bin. Und dann sage ich manchmal noch so hinterher, ich bin gespannt, wie ich das heute erfahre, wie ich das heute sehe. Weil es ist das eine, wenn wir viele Worte machen. Und das andere ist, wenn wir was davon sehen und erleben, wie Gott ist, dass seine Versprechen nicht nur so theoretische Versprechen sind, sondern echte Versprechen. Und darauf nagel ich mich und Gott machen wir morgens fest. Häufig sogar. Und das war so ein Tag, wo ich ihm gesagt habe, bring du die Menschen zu mir oder führe mich zu ihnen, für die ich Salz und Licht sein kann. Das Gute in der Welt. Und dann, als ich mittags Carport ausfegen war, dann kamen 2 Motorradfahrer angefahren und 2 Minuten vorher waren sie schon in die Einrichtung an mir vorbeigefahren, hatten mich gegrüßt und ich habe sie nicht erkannt und dann kamen sie zurück, hielten direkt von meiner Auffahrtsständer runter, Helm ab und dann habe ich erkannt, das waren 2 aus dem Dorf, einen, den ich schon 2, 3 Mal besucht habe und seine Frau. Und dann stiegen sie ab und sagten, er kam zu mir und sagte, hey Matze, kannst du mal wieder zu uns kommen und mit uns beten? Und ich musste lächeln, weil das war genau das, was ich morgens Gott gesagt hatte. Bring du die Menschen zu mir, für die ich was Gutes sein kann in der Welt. Für die ich quasi wie ein Sprachrohr oder Durchfluss von Gott sein kann. Dann bin ich zu denen 2 Tage später und das ist eine Familie, die sehr viele Baustellen hat, sehr viele. Mehr als man so in einem normalen Leben normalerweise verdauen kann. Nicht nur, dass äußere Bedingungen schwierig sind mit Scheidung und Kinder aus verschiedenen Beziehungen, es sind auch ganz körperliche Sachen, Er hatte eine starke Leberentzündung, die unerklärlich war, war fast gestorben. Und sie hat Krebs, Depression. Eine Schwester ist an Krebs gestorben, ihre Mutter ist schwer krebskrank, eine Schwester hat sich das Leben genommen. Und. Auch viele Mächte in ihrem Haus, in ihrem Leben, die nicht gut für sie sind. Und ich kam dahin und ja, ich weiß noch, ich stand vor dem Haus, bin da hingelaufen, nur zwei Straßen weiter und hat Gott gesagt, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Also, was kann ich als Stahlbauer, das ist ja mein normaler Beruf im Leben, was kann ich denn da, was kann ich da bewirken? Aber dann kam mir in den Sinn, all die Zusagen von Jesus, die er gesagt hat, ich schicke euch los, genauso wie Gott mich losgeschickt hat, so schicke ich jetzt euch los. Und zwar nicht nach dem Motto, geh und versuch mal, wenn du genug Kraft hast, wird es klappen, sondern mit der gleichen Kraft, wie Gott Jesus gesandt hat, so schickt er uns heute auch los. Und ja, bin dann da reingegangen und dann war ich zum ersten Mal in dem Haus drin, in ein kleines 50 Jahre Siedlungshaus, saßen wieder in der kleinen Küche, sehr kalt war das, für mich zumindest, die waren das anscheinend gewohnt. Und dann haben wir kurz gesprochen, ein bisschen Smalltalk gemacht. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, ich war ja schon mal hier und wir haben zusammen gebetet, damals saßen wir auf der Terrasse. Und wie geht es dir denn jetzt so mit deiner Krankheit? Und hat er freudestrahlend erzählt, dass er irgendwie, wie er sagte, 85% schon wieder gesund ist und dass die Ärzte das gar nicht erklären können, wie das funktioniert, dass jetzt plötzlich seine Leber wieder in Ordnung ist. Und dann habe ich gesagt, dann wäre es doch super, wenn du heute mal betest. Und das haben wir auch gemacht. Er hat gefragt, und das ist eine berechtigte Frage, für die Menschen, die ja häufig schon irgendwie zum Gottesdienst gehen oder sogar Christi aufgewachsen sind, für die ist das ja nicht so die Frage, aber für alle anderen ist ja die Frage, wie betet man überhaupt? Und das ist eine richtig gute Frage, weil ich würde viel lieber fragen, wie betet man eigentlich nicht? Also, wenn ich Gebetsleben angucke, wenn man das so nennen kann, bei uns oder bei mir, bei Menschen um mich herum oder in kirchlichen Kreisen, in Vorzeigesettings, irgendwie mit Fernsehübertragung und so weiter, dann höre ich ganz viel, dass Gebet ganz viel Bitten ist. Immer richtig viel Bitten. Und vor allem dann natürlich, wenn es akut ist. Das ist ja überhaupt nichts Falsches. Weiterhin kann man beobachten, dass Gebet häufig Monolog ist. Viele von uns denken, ja, wie soll es denn anders sein? Aber Gebet ist eigentlich gedacht für Gott als Gespräch. Ich rede und ich höre, was Gott antwortet, wie er wirkt, wie er mein Gebet beantwortet. Und leider ist Gebet auch häufig ohne konkrete Erwartung. Man hofft zwar irgendwie, dass sich irgendwas tut, aber man geht nicht davon wirklich aus, dass Gott das jetzt hört und dass sich wirklich was tut. Und häufig ist es auch noch nach dem Motto, viel hilft viel. Das fällt mir auch immer weiter auf und ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Also wenn man irgendein Anliegen hat, dann möglichst häufig und möglichst viele. Und ja, ihr könnt jetzt selber sagen, was vielleicht in eurem Leben auf euch zutrifft, wenn euer, falls ihr betet und falls Dinge davon auf euch zutreffen. Und ich sage mal gleich vorweg, nichts davon ist falsch. Das, was ich jetzt auch erzählt habe, aber das sind so Dinge, die mir auffallen, wie Gebet häufig aussieht. Also hat er mich gefragt, wie kann man überhaupt beten? Und dann habe ich ihm gesagt, also ein Bär vom Mann, so ein Vollbart und das Doppelte von mir, absolut guter Steinsetzer. Und dann habe ich gesagt, du redest jetzt mit ihm wie mit deinem Kumpel auf der Baustelle. Nicht in dem Inhaltlichen, aber mit der Lockerheit. Und dann sagst du Gott, was du ihm sagen möchtest. Und dann sagt er, okay, wir machen es. Dann faltet er die Hände am Tisch, weiß nicht, wo er das gelernt hat, mit den Händen falten, hat er vielleicht mal irgendwo gesehen. Muss auch nicht sein, steht nirgendwo, dass wir die Hände falten müssen. Sorgt aber dafür, dass man nicht so viel rumzappelt vielleicht. Und dann fängt er an, Gebet zu sprechen, was wunderschön war. So versucht es wiederzugeben, hat gesagt, danke Gott, dass du unsere Gebete gehört hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Danke Gott, dass ich wieder gesund geworden bin. Und ja, dann hat er noch gesagt, danke, dass du Matze hierher gebracht hast. Amen. So war sein Gebet, er war ganz ergriffen, er hat zum ersten Mal gebetet und ich bin mir sicher, Gott hat das Gebet gehört, hundertprozentig, denn Gott hört jedes Gebet. Und dann kam der eigentliche Grund, warum wir dann da waren, ging um seine Frau, die irgendwie ganz massive Probleme hatte, psychischer Art, körperlicher Art, habe ich schon angedeutet, Albträume nachts, sehr viele Medikamente. Und sie kann seit Jahren, ich glaube seit 6 Jahren, konnte sie nicht mehr schlafen, nicht mehr durchschlafen. Immer so 1,5, 2 Stunden Rhythmen. Und ja, sitzt sich am Küchentisch und ich bin ja, man denkt dann so, ne, ich bin ja kein Arzt, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Lebensberater, aber ich bin ja eigentlich gar nichts aus menschlicher Sicht für diese Person. Was soll ich denn raten, wo schon 20 Ärzte dich da versucht haben und wie viele Psychologen und was für sich, welche Beratung, was kann ich da raten? Aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich weiß eins, Gott kann dir helfen und deswegen würde ich gerne für dich beten. Und das hat sie sehr gern angenommen, dann habe ich für sie gebetet, dass Jesus sie heil macht. Ja, das weiß ich noch. Das war auf der einen Seite sehr unkonkret für all ihre Anliegen, aber sehr konkret, dass Jesus Freiheit einzukehren in ihr Leben. Da gibt es ja sehr viele Baustellen bei ihr. Und ich habe gebetet und habe gemerkt, wie sie selber innerlich mitgebetet hat und wie sie sehr ergriffen war. Und irgendwann bin ich dann wieder gegangen abends. Musste ja irgendwann nach Hause. Und war mir auch etwas kalt geworden. Dann bin ich nach Hause und dann hat sie noch erzählt, genau, von ihrem Sohn. War auch sehr schockierend eigentlich, wie ihr Sohn, wie der Religionslehrer sie angerufen hat und hat gesagt, dein Sohn hat gesagt, ich glaube an den Teufel. Das war die Resonanz, die der Religionslehrer ihr mit nach Hause gegeben hat. Und sie hat gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, wo das herkommt und so. Und, aber sie hat sehr klug gesagt, ja, ich weiß, es gibt den Teufel, aber ich möchte ja gar nicht an ihn glauben. Ich weiß, es gibt Gott als den Guten und so. Und dann hat sie gesagt, der hat so viele Fragen, wie können wir dem was von Gott erzählen? Dann habe ich gefragt, habt ihr vielleicht eine Kinderbibel? Wäre toll. Und ich habe gesagt, nein, das denken wir schon lange drüber nach und das wäre ganz schön und so. Naja, wie auch immer, ich bin am nächsten Tag dann zur Christian Bücherstube, habe eine Kinderbibel gekauft und den abends vor die Tür gestellt und dann ihm eine kleine Nachricht geschickt. Ich sage, da steht was vor der Tür, war keiner zu Hause. Das ist für euren Sohn. Und ja. Am nächsten Tag hat er mir eine Nachricht geschickt, 7 Sekunden, das ist ungefähr so das Pensum, wie er kommuniziert. 7 Sekunden Nachricht, WhatsApp, Audio. Er hat gesagt, hallo Matze, danke für die Kinderbibel. Und ich muss dir noch sagen, nachdem du für meine Frau gebetet hast, war die erste Nacht seit 6 Jahren, dass sie durchgeschlafen hat. Wow, habe ich gedacht. Der kleine Matze kommt, hat keine Ahnung, was er machen soll, aber Gott wirkt in diesem Haus. Und so ist Gebet. Wir können wenig, Gott kann alles. Wenn wir meinen, dass große Worte irgendwie vor Gott irgendwelche Türen öffnen oder große Frömmigkeit, dass wir irgendwie jeden Sonntag pünktlich in der dritten Reihe vorne links sitzen oder sonst irgendwas, Gott schaut unser Herz an, er sieht unser Innerstes, er sieht unsere Sehnsucht, seine Nähe zu erfahren und zu spüren. Er guckt nicht auf unsere Fassade. Wie oft haben wir als Menschen Fassaden im Leben? Wenn man sich selber mal durchleuchtet, dann sieht man überall diese Fassade. Man versucht, vor anderen Menschen was darzustellen. Vor seinen Familienmitgliedern, vor seinen Nachbarn, vor Arbeitskollegen. Vielleicht auch sicher auch in frommen Kreisen oder in deinem Verein oder so. Wie viel Fassade haben wir? Und es gibt einen, der immer durchguckt durch die Fassade. Braucht man nichts vorspielen. Und deswegen guckt Gott unser Herz an und hört nicht auf die salbungsvollen Worte, vielleicht, die wir machen, sondern er sieht, wie wir denken und wie wir meinen. Und beim Gebet ist mir auch noch was aufgefallen in den letzten Monaten und Jahren. Das Gebet, wenn ich mich selber beobachte, und da kannst du dich auch beobachten, das Gebet ist eigentlich ein Spiegel deines Glaubens. So wie du betest, drückt das aus, wie dein Verständnis ist, wie du meinst, dass Gott über dich denkt. So betest du. Also wenn du meinst, Gott ist ein liebender Gott, dann kannst du ihm ganz offen begegnen. Wenn du meinst, Gott ist ein strafender Gott, dann kommst du auf allen Knien angerobbt. Wenn du meinst, Gott ist sowieso nur irgendwie so eine Kraft im Universum, dann formulierst du auch nur so. Also das ist ganz wichtig, wenn wir über das Beten reden, ist quasi nur eine Stufe drunter, quasi, wie ist mein Bild von Gott überhaupt? Denn nur so kann ich mit ihm reden. So wie der, von dem ich gerade erzählt habe, gefragt hat, wie bete ich überhaupt, so können wir uns ja auch fragen, wie bete ich und warum? Warum bete ich so? Habe ich das irgendwo abgeguckt, irgendwie die Formulierung und meine, das macht man halt so, irgendwie Rosenkranz beten oder irgendwas, nur irgendwie in die Formeln, oder ist es, kommt zu meinem Herzen? Also, du betest im Spiegel deines Glaubens und deines Verständnisses, wie du denkst, dass Gott dich sieht. Ich habe als Vater mal in einem Gottesdienst gebetet, in einer anderen Gemeinde, nicht hier, und danach kam der Pastor zu mir und hat gefragt, Matthias, wie kann man so beten lernen? Und ich war sehr überrascht. Erstmal war er der Pastor, warum fragt er mich das? Und zweitens, mir war noch nichts Besonderes aufgefallen in meinem Gebet, aber er hat irgendwas abgespürt und ich habe da lange drüber nachgedacht und die Antwort darauf ist, glaube ich, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist wie eine Beziehung. Wenn ich meine Frau kenne, dann weiß ich, wie ich mit ihr im Guten reden kann. Erstmal muss ich Deutsch reden, das wäre ganz gut. Wobei, die würde auch andere Sprachen verstehen. Aber und ich weiß, wie ich offen und ehrlich vor ihr sein kann, dass ich nichts verbergen muss. Also ich muss mein Gegenüber kennen, wenn ich mit ihm reden will. So ist auch bei Gott. Es ist immer hilfreich und eine absolute Hilfe beim Gebet, wenn wir unser Gegenüber kennen. Wenn wir Gott, Gottes Art immer besser und immer mehr kennenlernen. Und um ein Gegenüber kennenzulernen, braucht man zwei Sachen. Erstmal den Willen dazu, dass man das überhaupt möchte. Und dann braucht man auch Zeit dazu. Ist leider so. Keine Beziehung kann gepflegt werden ohne Zeit. Ich kann meiner Frau 15 Mal am Tag vielleicht eine kleine WhatsApp schreiben, aber wenn ich über die ganze Woche tatsächlich gar keine Zeit mehr habe, dann ist es auf Dauer schwierig, darauf eine Beziehung zu bauen. Und so ist es auch beim Gebet. Wenn wir uns, habe ich ganz so eingegangen gesagt, darauf zurückbesinnen, dass Gebet eigentlich sowas wie innehalten vor Gott ist, dann ist es wichtig, dass wir innehalten vor Gott in unserem Alltag. Einfach mal still sein, nichts tun. Und ich weiß aus meinem Alltag, dass der so wild ist, durch verschiedene Sachen, die man machen will, Familie, Beruf, Hobbys, was weiß ich, was man abends auch machen, gucken und sporten will, wie auch immer, dass man diese Zeiten, ich mir diese Zeiten fest vornehmen muss. Und das mache ich bewusst, weil mir das wichtig ist, dass ich Nähe zu Gott habe, dass ich innehalte vor Gott. Ich war vor, im Oktober war das, ist einige Wochen schon her, da habe ich mir eine Auszeit genommen und war 4-5 Tage wandern. Ja, spazieren, egal, ich war in Schweden, aber könnte auch überall anders sein. Ich wollte einfach nur alleine sein, keinem Menschen begegnen, weil ich das bewusst als Zeit mit Gott haben wollte. Ich wollte nicht Kilometer abreißen, ich wollte keine Selfies machen, auch irgendwie klippen oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach nur Zeit mit Gott haben. Und das habe ich dann mich zurückgekommen in die Firma und sie haben gesagt, wo warst du eigentlich? Du hattest ja 4-5 Tage vorher, wo warst du? Und dann war ich in Schweden allein unterwegs und so. Und die erste Reaktion war, so viel Zeit hätte ich auch mal gerne. Und ich guckte ihn so an und denke, ich habe ihm das auch gesagt, ich sage, das ist eine absolut wichtige Zeit für mich. Da habe ich monatelang darauf hingearbeitet. Und zu Hause musste einiges organisiert werden, es musste einfach passen von allen Seiten. Es ist mir so wichtig, dass ich das unbedingt möchte. Manchmal gönne ich mir kleinere Auszeiten, manche wissen das, ich gehe mal zu Fuß zur Arbeit oder ich bin manchmal draußen unterwegs. Ich kann das sehr gut draußen in der Natur. Zwischenzeitlich auch nicht mehr auf dem Fahrrad oder beim Joggen, das ist mir zu wild, sondern einfach beim Gehen oder Stehen oder was will ich, vielleicht sogar mal knien mit im Wald. Einfach Gottes Nähe suchen. Weil so hat vor einigen Jahren bei mir eine Wendung angefangen im Leben, wie ich auf Gott neu schauen kann, mit ganz anderem Blick. Ich gucke auf die gleiche Münze wie vorher, aber von der anderen Seite. Dadurch, dass ich mir bewusst werde, wie Gott ist und wie er mich sieht. Wie Gott mich sieht. Ja, wie sieht mich Gott eigentlich? Das ist beim Beten ja auch spannend. Viele Dinge haben wir übernommen beim Beten. Ich weiß nicht genau woher, beziehungsweise ich weiß schon woher, nämlich hauptsächlich, weil wir aus dem Alten Testament, von Mose, von David in den Psalmen oder von wer auch immer euch einfällt, von diesen sogenannten Glaubensvätern, von denen die Bibel viel berichtet wird, viele Gebete übernehmen. Und das ist ja auch super. So ein Psalm, der kann manchmal was formulieren, was ich selber gar nicht formulieren kann. Aber seitdem Jesus auf der Erde ist, gewesen ist und er gestorben ist und gesagt hat, ich nehme all das aus eurem Leben, was euch von Gott trennt und bringe euch neu in die Gegenwart Gottes, so wie es ursprünglich von Gott gedacht war, seitdem hat sich einiges geändert. Deswegen, wenn wir uns die Bibel angucken, heißt das eine Altes Testament und das andere heißt Neues Testament. Und Testament im Sinne von Bund. Bund zwischen Gott und Mensch. Der alte Bund war, Gott hat sich sein Volk ausgesucht, es gab einen Mittler, einen hohen Priester zwischen Gott und den Menschen und die Menschen konnten nicht direkt zu Gott kommen, sondern nur über diesen Mittler, den sie zum Tempel gingen, einmal im Jahr der hohe Priester die ganze Sünde quasi des Volkes mitgenommen hat und auf ein Opfer gelegt hat und das dann geopfert hat und so vor Gott gekommen ist. Wir leben aber in der Zeit nach Christus, übrigens schon 2000 Jahre her, könnte man langsam bemerken, dass wir da leben, nämlich Jesus hat diesen Weg freigeräumt. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Wir, die wir gesagt haben, Jesus, ich nehme dein Angebot an, du hast gesagt, du hast alles freigeräumt, was uns den Weg zu Gott quasi abgeschnitten hat. Ich nehme das an. Von dem Moment an stehen wir direkt in Gottes Nähe. Und das soll sich auch in unserem Gebet ausdrücken. Der David hat noch gebetet, zum Beispiel, O Herr, sieh meine Sünden nicht an. Oder nimm deinen Geist nicht von mir. Das müssen wir nicht mehr. Denn Jesus hat gesagt, ich habe all eure Schuld auf mich genommen. Alle eure Schuld. Deine Schuld und meine, sogar die von übermorgen, die steht nicht mehr zwischen Gott und dir. Wenn Gott heute auf dich guckt und auf mich, dann guckt er durch Jesus durch. Er guckt durch Jesus durch und sieht dich als geliebtes Kind. Ja, das können wir ja lesen. Zum Beispiel in Johannes, da steht, alle Menschen, die Jesus aufgenommen haben, also ja zu seinem Angebot gesagt haben, seine ausgestreckte Hand ergriffen haben, sein Versöhnungsangebot annehmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Oder das Recht oder die Autorität, je nachdem, wie man das Wort übersetzt. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Ich bin ein neuer Mensch, das können wir auch lesen. Ist jemand in Christus, also in Jesus, dann ist er eine neue Schöpfung. Ein neuer Mensch ist geboren. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist die Kraft von Gott, die in mir lebt. Das können wir auch lesen. Epheser 1 steht das. Ich bin geheiligt, ein für alle Mal. Ich muss nicht jeden Tag wieder vor Gott kommen und sagen, oh, bitte nimm mich neu an und irgendwie wieder von vorne anfangen, wie so ein Bettler, der zum ersten Mal vor Gott steht. Wir sind durch Jesus gerecht gesprochen. Und dann hat Jesus ja viele Zusagen gemacht. Wer nicht glaubt, aus diesem Inneren fließen Lebensströme. Ihr seid das Licht der Welt. Genauso wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Alles Zitate von Jesus. Das möchte ich uns anspornen, dass wir so beten, mit den Augen, wie Jesus uns sieht. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind freigesprochen durch Jesus. Das ist abgehakt. Aus unserem Inneren fließen Lebensströme. In die Situation, wo du bist, fließt Gottes Kraft, wenn du ihm vertraust. Das ist ein interessanter Vers, eins von meinen Lieblingsversen, weiß nicht, ob man das so sagen kann, so ein Eckpunktvers von meinem Verständnis, wie Gott mich sieht. Alle, die Jesus aufgenommen haben, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Wie kommen wir also als Kind vor Gott, wenn wir beten? Als geliebtes Kind. Dazu will ich folgendes Beispiel mal sagen. Wenn ich irgendwo hinkommen würde, einen Besuch, einen Arbeitskollegen und stehe in seiner Küche und dann kommt ein Kind an, und kommt in die Küche und fängt an, ich übertreibe jetzt ein bisschen, er erkennt gleich, worauf ich hinaus will. O Herr, redet so mit seinem Vater, O Herr, du kannst alles, dir ist nichts unmöglich. Ich weiß, du hast die Möglichkeit, mich satt zu machen. und ich bin eigentlich unwürdig, aber wenn es möglich ist, dann hätte ich gerne ein Stück Brot. Und ihr merkt, so spricht kein Kind mit seinem Vater. Wir beten ganz häufig so, als ob wir so Fremdlinge wären, vor Gott kommen würden, aber ein Kind würde sagen, Papa, ich weiß, dein Schrank ist voll. Ich habe noch nie Hunger gehabt. Und jetzt habe ich Hunger. Gib mir bitte Brot. So betet ein Kind. Und beobachtet mal, wie ihr vor Gott kommt. Ich habe mich da selber bei manchen Dingen ertappt, die nicht so sind, wie Gott eigentlich. Gott hat die Nähe schon zu mir und ich kann sie irgendwie oder konnte sie lange nicht ergreifen. Also lasst uns vor Gott kommen, nicht wie Fremde oder wie Bettler oder wie Nicht-Kinder, sondern wie die eigenen Kinder, die geliebt sind von ihm. Und dann steht ja noch, alle, die es aufgenommen haben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und wie gesagt, die andere Übersetzung ist auch Vollmacht oder Autorität oder Macht. Was ist denn Autorität eigentlich? Was sagt dieser Vers? Was wird da in uns reingelegt? Das habe ich auch, ist mir ein kleines Beispiel eingefallen, als ich hier in Flensburg gefahren bin. Wenn ich jetzt, so wie ich aussehe, mich vorne auf dem Thomannplatz mitten auf die Kreuzung stellen würde und anfangen würde, den Verkehr zu regeln, was glaubt ihr, was dann passiert? Vermutlich diverses Chaos, ich werde würde bewunken werden mit schönen Fingern und viel Gehupe und so weiter. Denn da steht irgendeiner und meint, er müsste da Verkehrspolizist spielen. Wenn ich aber stehen würde, dann hätte er eine Uniform an, ein Schleswig-Holstein-Wappen und eine Polizeimütze auf. Wie wäre dann die Reaktion? Plötzlich wüsste jeder, diese Person, und sei er noch so klein, wenn es nur so ein Zwerg wäre, er hat eine Polizeiuniform an, der steht da, der ist autorisiert, hier den Verkehr zu regeln. Selbst wenn die Ampel grün zeigt, wenn da der Schutzmann steht in seiner Uniform, dann hat er das Recht, hier zu regeln. Und das ist Autorität. Autorität ist nicht, was ein Mensch von sich aus mitbringt, sondern was ihm von höherer Stelle übertragen wird. Alle, die Jesus aufgenommen haben, denen gab er die Autorität, Gottes Kinder zu sein. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist das, was Gott mir übertragen hat. Das wissen wir also, was Kind ist und was Autorität ist. Oder Luther benutzt das Wort Vollmacht, aber ist auch nicht mehr ganz modern. Und so möchte Gott, so erwartet Gott, natürlicherweise, dass wir so vor ihn kommen. Das Ganze findet erst Wirksamkeit, nachdem wir Gottes Kinder geworden sind. Das möchte ich jetzt nochmal dazu sagen. Also irgendwann im Leben, je früher, desto besser würde ich sagen, braucht es den Schritt, wo ich sage, Jesus, ich möchte das annehmen. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte auch Gottes Kind sein, bedingungslos geliebt. Und ich möchte spüren, dass du in meinem Leben Gutes tust und Veränderung bringst und Freiheit schenkst von was auch immer. Wenn wir beten lernen wollen, dann gibt es ja auch ein super Vorbild in der Bibel. Und das ist Jesus selber. Wie oft reden wir davon, dass Jesus unser Vorbild ist oder gibt das so Aktionen, What would Jesus do? Und gibt viele Belege, auch wirklich klare Aussagen in der Bibel, dass wir quasi dem Beispiel von Jesus nacheifern sollen. Ich habe das vorhin schon gesagt, Jesus hat gesagt zu seinen Nachfolgern, und das sagt er damit auch zu uns, so wie mich der Vater, also Gott, gesandt hat in die Welt, so sende ich jetzt euch. So heißt auf die Art und Weise, wie Gott Jesus gesandt hat, so sendet er dich und mich in die Welt. Für manche klingt das gleich wieder so, oh, das ist aber ein Druck. Das ist wieder, oh, ich muss und wäre gar nicht zu fähig und so weiter und so weiter. Aber wie hat Gott Jesus in die Welt gesandt? Als kleines Baby, das feiern wir ja in 2 Wochen, anderthalb nur noch, glaube ich, und erstmal als ganz normalen Menschen, aber dann ausgestattet mit göttlicher Kraft, der Geist von Gott war in ihm und volle Autorität. Und auf die gleiche Art und Weise möchte Gott uns ausstatten. Also hören wir doch an diesem Vers erstmal, an dieser Aussage erstmal, die Ausstattung, die er uns mitgibt. Die gleiche Art, wie Gott Jesus gesandt hat, so stattet er uns auch aus, dass wir in der Welt unterwegs sein können. Es gibt noch andere Beispiele, wo es deutlich wird, dass wir, das klingt jetzt fast blasphemisch, gotteslästerlich, aber dass wir wie Jesus auftreten sollen. Jesus selber hat das an mehreren Stellen gesagt, alles, was ihr von mir gehört habt, das wendet auch an, das tut. Oder die er aber auserwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Auftreten, der Erscheinung seines Sohnes, das ist Römer 8, 29, wie wir es nachlesen wollen, auch ein ganz, ganz, ganz tiefgehender Vers. Oder eben den ich gerade schon zitiert habe, alle, die ihn aufgenommen haben, denen hat er das Recht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Ich und du, wir sind Geschwister von Jesus. Und nicht nur so irgendwie so geistlich, irgendwie sonst irgendwo, sondern weil wir die gleiche Kraft von Gott haben, wie der Epheser 1 steht das, wir sind die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist jetzt in uns wirksam. Diese ganze Aneinanderreihung von Weisheit, das ist nicht meine zum Glück, sondern biblische Weisheit, die bringt uns gar nichts, wenn wir es bei der Weisheit belassen. Wir können ja Bücher auswendig lernen, wir könnten alles Mögliche auswendig lernen, das würde uns nichts bringen für das reale Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den, was ich mal genannt habe, Dreiklang des Glaubens. Das war ungefähr einem Jahr, da stand ich hier zuletzt. Und davor ja jahrelang nicht. Aber da habe ich den Dreiklang des Glaubens erwähnt. Und das ist quasi ein Schlüssel dazu, wie wir von diesem inhaltlichen Verstehen, Aneinanderreihung von Weisheiten, könnte man etwas abschätzig sagen, wie wir dahin kommen, dass wir das in unserem Leben zur Entfaltung bringen. Und der Dreiklang des Glaubens, wenn Jesus sagt, wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, dann meint er, Glauben bedeutet drei Dinge. Nämlich erstmal, ich verstehe inhaltlich, was er gemeint hat. Ich verstehe es. Jesus sagt, ich greife jetzt den Vers raus, wenn die Kranken die Hand auflegt, dann werden die gesund. Ich verstehe sachlich, was das heißt. Mein Verstand rebelliert dagegen und sagt, ja, weiß ich nicht so genau, das habe ich jetzt nicht jeden Tag erfahren und die Realität zeigt vielleicht auch was anderes. Jesus sagt, wenn ihr Kranken die Hand auflegt und mir vertraut, dann wird er gesund. Oder ihr werdet mich bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Oder bittet, so werdet ihr empfangen. Oder, viele Beispiele. Also der erste Dreiklangschritt ist, ich verstehe, was gemeint ist. Der zweite, und ich behaupte, da haben wir schon ganz viele Christen abgehängt, die das nicht annehmen. Jedes Wort von Jesus ist für dich persönlich gemeint. Jedes. Es gibt keins, was nur irgendwie für irgendwelche Superfrommen oder für irgendwelche... Jesus selber sagt, vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Egal, ob ich hier vorne stehe oder da sitze oder ganz da hinten oder heute gar nicht da bin, es gilt jedes Wort gleich. Also ich nehme die Worte von Jesus für mich persönlich. Das ist der zweite, das Wort sieht Terz im Dreiklang. Und das dritte ist, nachdem ich es verstanden habe und für mich persönlich nehme, ich möchte es erwarten. Ich erwarte, dass das, was Jesus sagt, in meinem Leben sichtbar wird. Und erst dann bringen wir die Aneinanderreihung von Weisheiten ins richtige Leben. Wir können ein bisschen flapsig sagen. Erst dann bringen wir die PS auf die Straße. Und Jesus hat sich das nie so gedacht, dass wir in unserem Leben möglichst viele Weisheiten anhäufen. Ich würde sogar behaupten, er wünscht sich mal ein bisschen weniger Weisheit, ein bisschen mehr erwarten, ein bisschen mehr anwenden, ein bisschen mehr sehen, wie Gott wirkt. Ja, wie betet Jesus eigentlich? Das ist auch interessant. Ich habe mir die letzten Monate und Jahre so oft angeguckt, wie Jesus betet, weil ich unzufrieden war mit dem, wie ich beten kennengelernt habe. Jesus, na dazu möchte ich vielleicht auch eine Illustration sagen. Wenn wir uns mal eine Geschichte aus der Bibel vornehmen, zum Beispiel die bekannte Geschichte von Bartimäus, der war ja blind und dann hat Jesus ihn gesund gemacht. Nehmen wir also an, Bartimäus würde auf Jesus zukommen und was für sich war, sagt, Meister, du kannst mir helfen. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt, ja, mein guter Bartimäus, was soll ich dir tun? Was willst du eigentlich von mir? Und sagt, ja, ich würde total gern sehen können. Und dann sagt Jesus, das ist ein richtig gutes Anliegen. und ich werde für dich beten. Dann geht er weg. Und wenn er dran denkt, dann betet er abends mit seinen Jüngern für Bartimäus. Das ist unvorstellbar bei Jesus. An keiner Stelle können wir sowas sehen. Und trotzdem ist es das, was wir tagtäglich machen. Wir hören irgendein Anliegen und dann sagen wir, ja, ich werde für dich beten. Oder bitte bete doch für mich. Aber ganz selten an Ort und Stelle. Jetzt. Derjenige hat was ausgesprochen. Was hindert? Jetzt beten wir dafür. Stellt euch das nur mal bildlich vor, dass Jesus die Leute, die zu ihm kamen, alle so, ja, ich werde für dich beten. Ich werde ein gutes Wort meinem Vater für dich einlegen und dann umdrehen und weggehen. Es geht nicht in unseren Kopf und trotzdem praktizieren wir das sehr häufig. Also Jesus betet immer an Ort und Stelle. Und wie betet er dann? Beispiel Bartimäus, ich bleibe einfach dabei, weil es schön einfach ist. Was sagt er, Bartimäus? Er sagt nicht, o Herr, Vater, Schöpfer des Universums, du kannst alles, du siehst diese Person, du weißt, was jetzt wichtig wäre für ihn und wenn es in deinem Willen wäre, dann könntest du ihn jetzt ja gesund machen. Und es wäre auch toll für alle umstehenden Leute und so weiter, rede, wie wir das häufig machen. Er sagt, Augen, tut euch auf. Punkt. Ihr redet direkt zum Problem. Nachher, an anderer Stelle hat er es dann nochmal gesagt, wenn ihr nur einen kleinen Glauben hättet, wie so ein Senfkorn, dann würdet ihr zum Berg sprechen, heb dich ins Meer. Und er würde es machen. Zum Berg. Nicht zu Gott. Nimm diesen Berg und heb ihn weg. Zum Berg. Und so spricht er auch zu den Krankheiten. Er befiehlt im Namen seines Vaters mit ganzer Gotteskraft, verschwinde, mach diesen Menschen frei. Also Jesus betet an Ort und Stelle. Er betet zielgerichtet zum Problem und dann, wie im Dreiklang, natürlich erwartet er, dass sofort was passiert. Wie viele Stellen in der Bibel finden wir, wo Jesus wie ihm gebetet hat und es tat sich nichts und er ging dann weg und ja, lass mal zum nächsten übergehen oder so, oder was gibt es nachher zu essen oder keine Ahnung. Es wird zumindest an einer Stelle berichtet, dass die Heilung ist auch im Augen nicht hundertprozentig war. Und da hat er nochmal gebetet. Und dann war es hundertprozentig. Also er erwartet natürlich, würden wir sagen, als Jesus erwartet natürlich komplette Heilung und so fort. Und diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, in Bezug auf Heilung, die sind genauso für andere Lebensbereiche ja auch zutreffend. Jesus ist der, der Freiheit schenkt, der Heil macht. Damit geht es nicht nur um körperliche Sachen, es geht zuallererst um unser Inneres, dass wir heil gemacht werden, die Verbindung zu Gott wiederhergestellt wird. Dann geht es auch um mentale Geschichten, um Depressionen, um Erlebnisse aus unserer frühen Kindheit, die nicht gut waren. Jesus macht frei von Süchten, von ganz allem, was uns belastet und nicht gut für uns ist, ist der Heiland, so wird Jesus ja genannt, auf die Welt gekommen und unser Vorbild geworden. Es ist herausfordernd, das umzusetzen. Das weiß ich. Wann war das? Anfang November war der Impulstag da in Neumünster, so ein großer, für die es nicht wissen, so ein großer, ja, großer Gottesdienst mit vielen Leuten und wichtigen oder bekannten Referenten oder so. Und ich war da in so einem Gebetsteam. Und in den Pausen konnte man dann quasi zu einem von den Leuten gehen und mit denen oder für sich beten lassen. Und da kam auch eine Frau unter anderem, kamen ganz verschiedene Leute, richtig interessant. Aber da kam eine Frau und die hat gesagt, sie kann auf einem Ohr seit Monaten nicht mehr richtig hören. Ganz dumpf. Sie hat gesagt, als ob da so ein Poppen drin wäre. Und dann habe ich gesagt, dann beten wir dafür, dass das Ohr heil wird. Und dann habe ich für sie gebetet. Und noch während ich gebetet habe, macht das Pop und das Ohr war frei. In derselben Sekunde. Sie konnte es gar nicht glauben, hat die Augen wieder aufgerissen. Und wir waren beide sehr, sehr bewegt von der Gegenwart Gottes. Man könnte jetzt die Frage stellen, wie können wir uns das Recht rausnehmen, so zu beten. Aber ich habe es ja gerade erläutert. Jesus ist das Vorbild fürs Gebet. Und so habe ich zu diesem verstopften Ohr gesprochen. Und es ist frei geworden. Von einer Sekunde auf die andere. Und ich weiß hundertprozentig, es liegt nicht an meinen Worten. Bin ich absolut sicher. Und es liegt daran, dass Gott seine Versprechen wahr macht. Daran liegt es. Also Jesus auf die Erde geschickt hat, als Beispiel für uns, als erstmal Befreier und dann als Vorbild und als Orientierung, wie Gott sich unser Leben vorstellt, da hat er das schon reingelegt. Und es gibt verschiedenste Zusagen, einige hatte ich ja zitiert, wo Jesus genau das vorhersagt. So wird es sein, wenn ihr die Nachfolger von Jesus seid. Eine Woche später habe ich diese Frau nochmal besucht. Und sie konnte es immer noch nicht glauben. Und sie hat gesagt, das Ohr war frei, das war unglaublich, dass sie sofort wieder hören konnte, was verschiedene Ärzte nicht vorher geschafft haben. Und sie hat besonders beeindruckt, ich wusste das gar nicht mehr, dass sie gesagt hat, geh auf Ohr und bleib offen. Deswegen hat sie gesagt, ich gehe fest davon aus, das ist jetzt so eine Woche her, dass das Ding erledigt ist. Komplett erledigt und geheilt. Was tun wir allerdings, wenn wir sowas nicht erleben? Es ist ja immer schön, solche ermutigen Sachen zu hören oder noch schöner sie zu erleben. Aber was tun wir, wenn Gebetshörung nicht stattfindet? Ich könnte euch viele Beispiele nennen, wo Menschen nicht gesund geworden sind, für die ich oder andere gebetet habe. Viele Beispiele. Einige sitzen noch hier. Einige sitzen hier, die können Wunder erzählen. Andere sitzen hier. Da hat sich bisher nichts Sichtbares getan. Dabei ist eins ganz wichtig. Das habe ich mir felsenfest vorgenommen. Das ist ein Grundsatz. Zwei Grundsätze vom Beten. Mein Grundsatz, und ich denke, der Grundsatz von uns allen, wenn wir beten, ist, Gottes Zusagen stehen über meinen Erfahrungen. Immer, immer, immer. Wenn Jesus gesagt hat, wenn ihr für Kranke betet und sie werden gesund, ich bleibe bei diesem Beispiel, ich weiß, es gibt auch viele andere Anliegen, aber es ist so schön greifbar. Dann steht das über Matzes Erfahrung und über deine Erfahrung. Und wenn ich 20 Mal für eine Person gebetet habe, oder sogar noch öfter, dann bete ich beim 21. Mal immer noch mit der Erwartung, dass die Zusage von Jesus eintritt. Ohne Einschränkung. Nur weil ich das 20 Mal nicht erlebt habe, wie bilde ich mir ein, dass dann die Zusage von Jesus vielleicht nicht ganz richtig ist? Oder irgendwie, ja, ich bin halt vielleicht noch nicht so weit, oder, welche Ausreden man hat, oder es war kein heiliger Moment, oder ich weiß nicht, was ihr euch dann durch den Kopf gehen lasst, oder ich, wie auch immer die Ausrede oder Erklärung sein mag, Gottes Zusagen, sei es aus dem Mund von Jesus oder aus anderen Bibelstellen, immer über meine Erfahrung, immer. Und meine Erfahrung kann ja auch sein, meine christliche, kulturelle, kirchlich-kulturelle Prägung ist einfach eine andere. Ich kann gar nicht so beten. Dann möchte ich dich ermutigen, denn die Worte könnten genauso aus meinem Mund kommen. Ich bin auch nicht so erzogen worden. Fang an nachzuforschen, wie hat Jesus gebetet? Und wie sieht Gott dich? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Autorität, als Kind Gottes vor ihm zu treten. Also, der erste Grundsatz beim Gebet, auch wenn nicht sichtbar ist, Gottes Zusagen immer über meine Erfahrung. Und der zweite Grundsatz ist eigentlich total basic. Kein Gebet bleibt ohne Wirkung. Kein einziges. Immer wenn ich bete und immer wenn du betest, mit ehrlichem Herzen, dann hat das eine Wirkung. Diese Wirkung, die ganz am Anfang habe ich das ja beschrieben, dass ich morgens oft so bete, dass ich Licht in der Welt bin, dass Gott durch mich wirken kann. Das hat auch eine Wirkung. Wenn wir das erwarten, dass Gott durch uns wirkt, dann werden wir das sehen. Dreiklang des Glaubens. Ich verstehe, was Jesus gesagt hat. Ich nehme es persönlich und ich erwarte es. Und dann erleben wir, wie Gott in unser Alltag eingreift. Das soll erstmal genug sein zum Thema Gebet. wie gesagt, da lässt sich sicher und ließen sich viele Abende füllen. Und jeder Aspekt, ich habe ja viele Aspekte gar nicht beleuchtet. Ja, jetzt würde ich sagen, lassen wir das mal auf uns wirken. Ich habe eine kleine Folie mit ein paar Gedanken nochmal aufgeschrieben. Vielleicht spricht dich irgendwas davon an und du sagst, das möchte ich in meinem Glaubens- und Gebetsleben umsetzen. Jetzt wollen wir zusammen beten. Passt zum Thema. Nicht, weil das sein muss in so einem Gottesdienst, sondern weil wir bewusst vor Gott kommen wollen und seine Nähe realisieren und genießen wollen. Und dieser Vers aus der Bibel, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist Gott mitten unter ihnen, der ist nicht einfach so dahergesagt und der ist so gemeint. Und wir hatten letztens im Hauskreis eine ganz wunderbare Erfahrung gehabt, Erlebnis, Wunder. Wir haben gebetet danach, nachdem wir über Jesu Leben gesprochen hatten, und zwei oder drei haben gebetet und während des Gebets wurde eine von uns, die da im Kreis saß, die spürte plötzlich, wie ihr Nacken richtig heiß wurde und kribbelig. Und dann war ihre Nackenblockade, mit der sie lange zu tun hatte, weg. Ich konnte es nicht glauben. Und wir am Anfang auch nicht. Wir haben nicht mal für sie gebetet explizit. Das wäre ja schon Wunder genug. Sie saß in unserer Runde und wir sind vor Gott gekommen und Gottes Heiligkeit war da. Und Gott hat frei gemacht, gesund gemacht. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Es ist ein unglaubliches Beispiel dafür, dass wenn wir vor Gott kommen, die Realität von Gott da ist. Ob wir nun besonders gute Worte machen oder nicht. Und deswegen wollen wir jetzt zusammen beten und wir erwarten, dass Gottes Größe, Gottes Macht, Gottes Heiligkeit da ist. Und danach wollen wir das Vaterunser zusammen beten. Und deswegen bitte ich euch, dass wir jetzt schon mal zusammen aufstehen. Bringt auch ein bisschen Frische in den Kopf. Gott, es ist fast zu grandios, um das zu realisieren, was du alles für uns bereithältst. Und wir können gar nicht verstehen mit unserem Verstand, wie manches funktioniert oder wie manches von dir gedacht war. Deswegen wollen wir uns entlang hangeln an deinen Zusagen, dass du gesagt hast, du bist unter uns. Und dass du gesagt hast, alle, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die sind deine geliebten Kinder. Danke, dass wir hier geliebte Kinder sind. Und danke, dass wir so vor dich kommen können und sagen, Papa, Vater im Himmel, komm mit deiner Güte, mit all dem, was du für uns bereithältst. Komm mit deiner Freiheit. Komm mit deiner Heilung. Komm mit deinem umfassenden Frieden, der alle Lebensbereiche beinhaltet. Komm und räum du bei uns auf. Bring du uns wieder in deine Nähe und danke, dass jedes einzelne Versprechen in unserem Leben wahr wird. Wir wollen erwarten, dass du der bist, der du gesagt hast, dass du bist und dass du all das kannst, was du uns versprochen hast. Danke, dass du unter uns bist und dass wir erfahren, dass du lebendig bist. Danke, dass wir nicht nur irgendwas auswendig lernen müssen und dann meinen, dass wir glauben, sondern dass du versprochen hast, dass du dich uns zeigst. Zeig dich uns, Herr, in deiner Größe, in deiner Macht, in deiner Freiheit. Danke für das Privileg, dass wir dich anbeten können. Und das wollen wir zusammen tun, mit dem, wie Jesus uns empfohlen hat, so als Modell des Gebets, beten wir zusammen. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so